Deutschlandfunk, kontrovers.
Und dazu begrüße ich ganz herzlich aus unserem Berliner Funkhaus Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Morgen. Tja, die Alternative für Deutschland, sie hat ja am Wochenende ihren Bundes- und Europawahlparteitag abgehalten. Das Treffen fiel in eine Zeit, in der die Partei, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Teilen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, in Wahlen und Umfragen ungeahnte Höhenflüge erlebt. In bundesweiten Umfragen liegt sie stabil bei rund 20%. In Thüringen, wo im kommenden Jahr gewählt wird, sogar bei über 30. Hier ist vor wenigen Wochen der erste Landrat der AfD ins Amt gewählt worden. In Sachsen-Anhalt der erste hauptamtliche Bürgermeister. Keine Frage, es ist etwas ins Rutschen gekommen im politischen System Deutschlands. Das hat kürzlich auch Friedrich Merz und seine CDU in Turbulenzen versetzt. Merz hatte im ZDF eine Zusammenarbeit mit der AfD in Europaparlament, Bundestag und Landtagen weiterhin ausgeschlossen. Auf kommunaler Ebene allerdings eine solche ins Spiel gebracht und damit faktisch einen eigenen Parteitagsbeschluss in Frage gestellt. Nach einer Welle der Empörung auch aus seiner eigenen Partei heraus sah er sich bemüßigt, seine Worte gerade zu rücken und schließt jetzt wieder eine Kooperation auf allen Ebenen aus. Kommunalpolitikerinnen und Politiker der CDU, gerade im Osten der Republik, aber die sehen das weiterhin anders. Es gebe keine schwarzen, roten oder grünen Schlaglöcher, meinte etwa der Präsident des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen im Deutschlandfunk. Er forderte Pragmatismus statt Brandmauern, ebenso übrigens wie die Spitzen des Städte- und Gemeindebunds und des Deutschen Landkreistags. Wie also sollten die Parteien des demokratischen Spektrums mit der AfD umgehen? Ist es praktisch überhaupt möglich, nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten, zumindest auf kommunaler Ebene, oder machte man die AfD damit nur salonfähig? Zwischen Brandmauer und lokaler Kooperation, wie umgehen mit der AfD? Das ist das Thema heute hier bei Kontrovers an diesem Montag. Nochmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen sage ich auch zu Andreas Rödder. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Uni Mainz, Vorsitzender der CDU-Grundwertekommission und Leiter der konservativen Denkfabrik Republik 21. Er ist uns aus Mainz zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Hallo.
Dann begrüße ich in Freiburg Sebastian Striegel von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist innen- und rechtspolitischer Sprecher im Landtag Sachsen-Anhalt seiner Fraktion. Er betreut die Regionen Saale-Kreis und Burgenlandkreis. Er war Landesvorsitzender der Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen-Anhalt bis 2023 auch, also bis Anfang diesen Jahres noch parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Und er hat auch kommunalpolitische Erfahrungen. Er war nämlich Stadtrat in Merseburg und hat für uns extra seinen Urlaub unterbrochen, hat sich nach Freiburg begeben. Ganz herzlichen Dank dafür, Herr Striegel.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und bei uns hier im Schöneberger Rathaus Wolfgang Thierse von der SPD, ehemaliger Bundestagspräsident. Schön, dass Sie auch dabei sind.
Ja, guten Morgen auch meinerseits. Und wir sitzen nicht im Rathaus, sondern im Funkhaus.
Im Funkhaus Schöneberg natürlich. Und heute früh hatten Sie wie immer bereits die Möglichkeit, uns anzurufen. Hier eine Auswahl.
Ja, warum geht man nicht normal mit der AfD um? Mein Name ist Axel Dehne, Klein Machno. Ja, die Partei stellt das Spektrum dar, der Bevölkerung. Und deswegen könnte man auch normal mit den Leuten umgehen.
Guten Morgen, Herr Dr. Lax, mein Name. Ich wohne hier im Südraum Leipzig in Röther. Also ich wäre für ein sofortiges Verbot der AfD, denn meiner Meinung nach sind das eindeutig Nazis.
Wolf aus Berlin, guten Tag. Die AfD ist eine vollkommen rechtsradikale Partei und gehört nach den Grundsätzen der Bundesrepublik Deutschland als verfassungswidrig und demnach durch das Bundesverfassungsgericht für verboten.
Mein Name ist Karl-Heinz Stürzer aus Berlin-Friedrichshain, also Ostberlin. Ich war am Samstag in Magdeburg gewesen, einer derjenigen, die mit Zügen und Bussen, Privatautos und so weiter und so fort nach Magdeburg eilten. Wenn wir so lange sie wieder streicheln, behüten und von der Polizei bewachen lassen, damit denen kein Haar gekrümmt wird, ja, dann haben wir keine Chance. Ich will nicht aufrufen zu Gewalt gegen die AfD, aber Streicheleinheiten wie durch der Polizei, ausgeübt und so weiter. So kommen wir nicht weiter.
Thomas Kruse aus Putlitz, wenn die CSU verlernt hat, die rechte äußere Brandmauer in unserem System zu sein, scheint sie versagt zu haben.
Uli Herzog, Berlin. Die AfD ist meines Erachtens ein Ergebnis der lähmenden, vielen lähmenden Merkel-Jahre. Und sie jetzt wieder auf ein Normalmaß runterzukriegen, wird schwierig, aber es ist nicht unschaffbar.
Marc Jener aus Frankfurt. Statt sie wegen ihres Umfragehochs zu imitieren, müssen sich die demokratischen Parteien klarer von der AfD abgrenzen. Statt irgendwelche Brandmauern zu heucheln, muss die Linke aufhören, wie die AfD Kreml-Propaganda zu verbreiten. Muss Friedrich Merz aufhören, Vorurteile gegen Ausländer zu schüren. Muss die SPD aufhören, Europa gegen Flüchtende abzuschotten. Und muss die FDP aufhören, faktisch den Klimawandel zu leugnen.
Tja, soweit eine Auswahl unserer Stimmen, unserer Hörerinnen und Hörer, die uns heute früh angerufen haben, zwischen Brandmauer und lokaler Kooperation. Wie umgehen mit der AfD? Tja, wie umgehen mit der AfD? Es gibt ja eine ganze Reihe eigentlich von lokalen Kooperationen bereits in der Vergangenheit. Ein Beispiel, die CDU-Kreistagsfraktion in Bautzen, die hatte nahezu geschlossen für einen AfD-Antrag gestimmt, mit dem ausreisepflichtige Asylbewerbern freiwillige Integrationsleistungen gekürzt werden sollte. Der prominenteste Fall vielleicht 2020, die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Kurzzeitministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen der AfD, die damalige CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer und auch der damalige CDU-Landeschef Mike Moring traten daraufhin zurück. Aber auch in anderen Parteien gibt es Fälle von Kooperationen, auch in der Linken. Sebastian Striegel, die erste Frage vielleicht an Sie von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Landtags in Sachsen-Anhalt. Wie verbreitet ist denn die Kooperation mit der AfD derzeit?
Ich glaube, man muss zunächst mal nicht nur auf die kommunale Ebene schauen, sondern kann tatsächlich schon auf der Landesebene dort anfangen. Wir haben in Sachsen-Anhalt, das ist jetzt inzwischen 4 Jahre her, eine CDU, die in der es mindestens einzelne Stimmen, wenn nicht sozusagen auch Leute gibt, die breiter aufgestellt sind, die das Soziale mit dem Nationalen versöhnen wollten. Dieses Positionspapier ist 4 Jahre her, darin ist eine ganz spezifisch Öffnung zur AfD gefordert worden. Und die Autoren dieses Papiers, und das finde ich ist das eigentlich Bemerkenswerte, haben keinerlei wirkliche Konsequenzen zu spüren bekommen in den Jahren darauf. Die sind weiterhin Amt, Landtagsabgeordnete. Ja. Beide spielen weiterhin eine Rolle in der CDU-Fraktion, auch in der neuen Legislatur. Wir haben in der letzten Legislatur in Sachsen-Anhalt erlebt, dass wiederholt bis zu einem Drittel der CDU-Fraktionsmitglieder mit der AfD gestimmt haben, zum Beispiel bei der Einsetzung einer Enquete-Kommission Linksextremismus, im Übrigen gegen die Koalitionslinie. Also solche Beispiele gibt es nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern bis hoch zur Landesebene wurde der Beschluss der CDU bundesweit dort bereits unterlaufen. Und wir sehen natürlich auch auf der kommunalen Ebene an einer Vielzahl von Stellen, dass es graduell unterschiedlich Formen von Zusammenarbeit gibt.
Können Sie dann ein konkretes Beispiel nennen?
Na, zum Beispiel gucke ich in den Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt und nach der letzten Kommunalwahl gab es dort zunächst mal eine Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und AfD, einem AfD-Mitglied im Gemeinderat. Die ist dann, nachdem das ruchbar geworden ist, wieder aufgelöst worden. Aber ich höre aus der Kommune weiterhin, es gibt die informelle Zusammenarbeit dort. Das heißt, man bildet formal keine Zählgemeinschaft mehr miteinander, aber man ist weiterhin in der Zusammenarbeit und ist im kommunalen Bereich da gemeinsam tätig.
Sebastian Striegel hat es gesagt, in Sachsen-Anhalt, da forderten schon vor 4 Jahren 2 CDU-Abgeordnete in einer Denkschrift, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen. Holger Stahlknecht, früher Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt, der dachte über eine Duldung Innenminister dachte über eine Duldung durch die AfD nach. Ministerpräsident Haseloff damals warf ihn raus. Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident, hat denn eine Brandmauer eigentlich je existiert?
Ach, das Wort Brandmauer ist eine nur inzwischen viel strapazierte Metapher. Ich war immer der Überzeugung und lass mich auch durch irritierende Äußerungen von Friedrich Merz davon nicht abbringen, dass doch die demokratischen Parteien sich darin einig sein müssen, dass die Distanz zur AfD eindeutig, unzweideutig klar ist, immer auch wieder formuliert wird, inhaltlich begründet wird, auch mit Blick auf die Zukunft unserer Demokratie begründet wird, das ist schon notwendig, den Wählern zu erklären, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, was tut ihr, wenn ihr AfD wählt?
Muss man den Wählerinnen und Wählern das erklärt oder irgendwas erklären oder haben nicht die Wählerinnen und Wähler das Recht, die Partei zu wählen, die sie möchten?
Ja, sie haben das. Natürlich haben sie das Recht. Wir leben in einem freien Land, aber sie haben die erste Verantwortung. Sie müssen wissen, wen sie wählen, was sie wählen. Das muss immer wieder erklärt werden. Das ist Inhalt der demokratischen Auseinandersetzung. Das gilt übrigens ja auch für alle anderen Parteien, dass man deutlich macht, wer steht wofür.
Haben Sie den Eindruck, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD das gar nicht wissen, wen sie da wählen?
Also mache ich schon einen Unterschied. Ich glaube, nach allem, was wir wissen und allen Untersuchungen, die ich auch kenne, sind etwa ein Drittel der Wähler der AfD selber rechtsextremistisch, rassistisch, antidemokratisch eingestellt. Aber die anderen zwei Drittel, da geht es wohl um Leute, die eher konservativ sind, die wütend und enttäuscht sind, die gegen die dramatischen Veränderungen der Gegenwart, die Zumutungen, die darin enthalten sind, sich wehren und irgendwohin ihren Ärger, ihre Wut, ihre Empörung, ihre Enttäuschung tragen wollen. Und sie tragen sie zu der Partei, die nirgendwo politische Verantwortung hat und die auch gar keine Absicht hat, sozusagen konstruktiv Verantwortung zu zeigen. Die muss man erreichen. Um die geht es, um die muss man kämpfen, durch Aufklärung, durch politische Kommunikation, auch durch deutlich machen, was und wer eigentlich die AfD ist.
Andreas Rödder, Leiter der konservativen Denkfabrik Republik 21 und Chef der CDU-Grundwertekommission. Was halten Sie denn davon, dass diese Brandmauer in Anführungszeichen, dass die so gar nicht existiert, wie das vielleicht immer insinuiert wird?
Zunächst einmal halte ich den Begriff der Brandmauer tatsächlich rein sprachlich für problematisch. Herr Thierse hat das im Grunde auch schon angesprochen. Ich finde, dieser Begriff der Brandmauer hat so etwas Hochemotionalisiertes. Er hat etwas Panisches an sich. Eine Brandmauer unterscheidet sozusagen zwischen den grünen Auen und der verbrannten Erde und insinuiert einen Feuersturm, der auf der anderen Seite stattfindet. Da, wo wir doch eher einen kühlen Kopf brauchen, um mit den gegenwärtigen Entwicklungen umzugehen. Und ich glaube, es ist wichtig, ganz in dem Sinne, wie Herr Thierse es gerade gesagt hat, die, was immer es sein mögen, zwei Drittel, Hälfte, was auch immer, derjenigen, die sich vorstellen können, in den Umfragen angeben, AfD zu wählen oder wählen zu wollen, dass es darum geht, diese Wähler, die politisch adressierbar, die politisch rückgewinnbar sind für die Parteien des demokratischen Spektrums, die politisch zu adressieren und für die Parteien der demokratischen Mitte wieder zurückzugewinnen. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger, als rhetorisch immer so aufzurüsten, dass ich damit aber zugleich diese Polarisierung wiederum weitertreibe. Und die Brandmauer heißt ja auch immer, da sind Dinge und da sind welche auf der anderen Seite und mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben.
Aber darf man mit denen zusammenarbeiten?
Das ist ja etwas ganz anderes. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt differenzieren. Wir müssen differenzieren bei der AfD zwischen dem, was ist demokratisch legitim und was ist nicht legitim. Und das ist eine Frage des Verfassungsschutzes auf der einen Seite, aber auch der Frage, was ist eigentlich politisch zustimmungsfähig und was ist politisch nicht zustimmungsfähig. Und das sind schon mal zwei sehr unterschiedliche Diskussionen, die wir führen müssen. Die eine ist eine Frage für den Verfassungsschutz, die andere ist eine Frage für die politische Debatte. Und was heißt Zusammenarbeit. Auch das ist ja sehr viel differenzierter und schwieriger, als das auf den ersten Blick so klingt. Das mit den schwarzen, grünen, blauen und gelben Schlaglöchtern, das ist ja richtig. Soll tatsächlich die SPD einem Antrag der AfD, irgendwelche Schlaglöcher zu stopfen, in einem Kommunalparlament widersprechen? Da würde ich sagen, das ist etwas ganz anderes als so etwas wie eine politische Koalition. Und im Übrigen will ich noch eines sagen, weil das immer so in einem Atemzug gesagt wird mit Kemmerich in Thüringen. Das ist ja auch eine ziemlich komplexe Lage. Da ist ja ein FDP-Abgeordneter gewählt worden, weil die AfD, die einen eigenen Kandidaten nominiert hatte, für diesen Kandidaten gestimmt hat. Ich meine, da hat die AfD einen parlamentarischen Trick ausgeübt. Nur heißt das, das müssen wir uns ja immer mal wieder klar machen, heißt das, wenn die AfD irgendetwas zustimmt, dann müssen wir das falsch finden, weil die AfD ihm zustimmen würde. Das würde ja nicht nur heißen, dass wenn die AfD sagt, 2 plus 2 ist 4, wir jetzt sagen müssten, nein, das ist falsch, es ist 5. Es würde zugleich ja bedeuten, dass man der AfD die komplette Hoheit über die politische Agenda überträgt, weil man sagen würde, wenn die für etwas sind, müssen wir dagegen sein.
Ich glaube, es ist wichtig,
dass wir sehr viel souveräner mit all diesen Themen umgehen.
Herr Rötter, wir werden das noch weiter vertiefen im Verlauf der Sendung, was Zusammenarbeit oder Kooperation oder eben nicht Zusammenarbeit angeht. Und auch die Meinung von Herrn Striegel, was den Begriff Brandmauer angeht, interessiert mich sehr. Aber wir haben jetzt schon unseren ersten Hörer in der Leitung, den ich gerne begrüßen möchte. Das ist Andreas Blum aus Wuppertal. Schönen guten Morgen. Was ist denn Ihre Meinung?
Schönen guten Morgen. Ja, ich denke, dass wir mit dem Begriff der Brandmauer ohnehin am eigentlichen Thema vorbei argumentieren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Schlaglöcher eine Farbe haben. Was mich besorgt, ist, dass es diese Schlaglöcher überhaupt gibt. Und diese Schlaglöcher gibt es nicht nur bei Straßen. Die Schulen sind marode, der Bus kommt nicht. Und die Infrastruktur, Digitalisierung, alles, was auch eine Kommune tun kann, ist liegen geblieben wegen, aus meiner Sicht, dem Wahn, eine schwarze Null zu konstatieren, in den Raum zu stellen und als Maß aller Dinge zu nehmen, anstatt Geld so einzusetzen, wie man es heutzutage tun sollte, nämlich um Dinge zu ermöglichen.
Das heißt, Sie meinen, Deutschland hat genug Ressourcen, Deutschland hat genug Geld, um eben diese Probleme, was die Infrastruktur beispielsweise angeht, aber auch natürlich Kindergärten, Schulen beispielsweise, diese ganzen Themen, Digitalisierung anzupacken und dadurch Rechtspopulisten gar nicht diesen Raum zu geben?
Selbstverständlich. Wir ersticken hier in einer Bürokratie und selbstgestellten Ideologien. Wir müssten einfach nur die Dinge einfach angehen und machen. Dass man dafür Geld braucht, ist klar. Wenn man das rechtzeitig investiert, braucht man um Längen weniger, als wenn man wartet und wartet und wartet, bis die Probleme unbeherrschbar groß werden. Und
sind Sie denn sicher, Herr Blum, wenn die Schlaglöcher beseitigt worden sind und die Infrastruktur einigermaßen dasteht, dass das Problem mit rechtspopulistischen oder rechtsextremen oder in Teilen rechtsextremen Parteien wie der AfD dann behoben sind, weil das Thema Migration zum Beispiel ist ja auch ein starkes.
Na gut, also wenn wir jetzt über Brandmauern reden und ich gerade über die kommunale Ebene komme, dann selbstverständlich spreche ich über Straßen, über Schulen. Das ist doch unanständig, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Wenn Sie das Spektrum größer machen wollen, aber darauf bezieht sich die Brandmauer-Diskussion ja gar nicht, dann geht es um die Landesbundesebene, um die europäische Ebene. Dort selbstverständlich Problem lösen hilft, diesen Frust zu vermeiden, zeigt, dass unsere Demokratie funktioniert. Und wenn diese Demokratie funktioniert, dann ist auch kein Platz für Rechtspopulismus. Überhaupt nicht. Davon bin ich ganz felsenfest überzeugt.
Andreas Blum war das aus Wuppertal. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir nehmen das mit rein in die Diskussion und würde den Ball gerne weiterwerfen an Sebastian Striegel von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Landtags im Sachsen-Anhalt. Vielleicht nochmal auf den Begriff Brandmauer zu sprechen zu kommen. Herr Thierse ist skeptisch, was den Begriff angeht. Herr Rödder ebenso. Was halten Sie denn von dem Begriff?
Ich glaube, es lohnt nicht, um die Begrifflichkeiten hier lange zu ringen, weil ich glaube, am Ende wird es sich daran festmachen müssen, welche Haltung Demokratinnen und Demokraten zu dieser rechtsextremen, zu dieser verfassungsfeindlichen, zu dieser völkisch-rassistischen Partei einnehmen. Ich glaube, das ist viel entscheidender als das, wie wir diese Abgrenzung benennen. Sie muss tatsächlich gelebt werden. Ich will aber was sagen zu dem, was der Hörer hier gerade mit eingebracht hat. Die Schlaglöcher, die waren ja jetzt schon mehrfach Thema. Wenn sich denn die AfD in ihrer kommunalen Arbeit für Schlaglöcher interessieren würde, dann wäre ja demokratisch bereits etwas gewonnen. Wir haben inzwischen jedenfalls für Ostdeutschland eine ganze Menge auch systematischer Studien zu gucken, womit beschäftigen sich AfD-Mandatsträger. Und sie beschäftigen sich eben nicht mit kommunalen Themen, sie beschäftigen sich vor allem mit dem Thema Zuwanderung und Asyl. Sie beschäftigen sich mit Kulturkämpfen, wollen Sprache regulieren. Das sind nicht die kommunalen aktuellen Themen, die da eine Rolle spielen. Es geht tatsächlich nicht um die Schlaglöcher, sondern es geht einen Kampf. Es geht darum, beispielsweise aus Sicht der AfD missliebigen Kulturprojekten, Theatern Vorschriften zu machen, diesen Förderung zu entziehen. Und ich glaube, darauf ist zu schauen. Und wenn man jetzt im nächsten Schritt mal guckt, dann braucht es da eine klare Haltung von Demokratinnen und Demokraten dazu. Die kann je nach politischer Ausrichtung auch unterschiedlich akzentuiert sein. Ich erwarte nicht, dass ein CDU-Politiker sich mit im Zweifelsfall der gleichen oder genau gleichen Begründung gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD stemmt. Aber ich erwarte von einem CDU-Politiker, dass er den gleichen Abstand zur AfD hat wie ein SPD-Politiker, wie ein Grünen-Politiker, weil wir uns als demokratische Mitbewerberinnen und Mitbewerber Verfassungsfeinden gegenüber sehen. Wir haben gerade eben die Nachrichten im Deutschlandfunk gehört. Der Verfassungsschutz, im Übrigen halte ich das nicht für eine exklusive Aufgabe von dem. Es ist Aufgabe der gesamten Gesellschaft, sich mit Verfassungsfeinden auseinanderzusetzen. Aber auch der Verfassungsschutz ist an der Stelle eindeutig. Die rechtsextremen Kräfte haben sich auf dem Europaparteitag der AfD in Magdeburg an diesem Wochenende vollends durchgesetzt.
Sie hören weiterhin die Sendung Kontrovers hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute zwischen Brandmauer und lokaler Kooperation. Wie umgehen mit der AfD? Wir diskutieren bereits seit 10 Uhr mit Andreas Rödder. Er ist der Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission und Leiter der konservativen Denkfabrik Republik 21. Mit Sebastian Striegel von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Landtags in Sachsen-Anhalt, dort der innen- und rechtspolitische Sprecher seiner Fraktion, und mit Wolfgang Thierse von der SPD, ehemaliger Bundestagspräsident. Ja, uns erreichen natürlich eine Vielzahl von Zuschriften. Ich will mal zwei rausgreifen. Eine E-Mail von Manfred Kirsch. Er schreibt, Zitat, der Parteitag, der sogenannte Parteitag der AfD hat mit der Wahl des extrem rechten, streng völkisch ausgerichteten Maximilian Krah zum Spitzenkandidaten für die Europawahl sowie der nachfolgenden Kandidaten beeindruckend dokumentiert, in welche Richtung die Reise gehen würde, sollte diese rechte Gruppierung von den Wählerinnen und Wählern mit Verantwortung ausgestattet werden. Das ist die Meinung von Manfred Kirsch. Ganz andere Ansicht ist Dr. Michael Rentsch. Er schrieb uns, Zitat, mein Rat, die selbsternannten Parteien des demokratischen Spektrums sollten endlich von ihrem arroganten Standpunkt ablassen und endlich die AfD als das zu betrachten, was sie ist. Eine konkurrierende, demokratisch gewählte Partei, mit der man sich in der Alltagspolitik sachlich auseinandersetzen muss. Wenn zum Beispiel Herr Wanderwitz keine andere Idee hat als ein AfD-Verbot, so ist das lediglich ein personifizierter Offenbarungseid in Sachen Demokratieverständnis. Und bei der Gelegenheit möchte ich unseren nächsten Hörer in die Sendung hineinholen. Das ist Werner Waden aus Baden-Württemberg. Er hat uns aus Hechingen angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Waden. Was ist denn Ihr Punkt?
Ja, schönen guten Morgen. Walter Waden aus Hechingen, ja. Die AfD wird Gott sei Dank vom Verfassungsschutz überwacht. Sie ist eine rechtsextremistische Partei und der Parteitag, wie der eine Kollege da geschrieben hat, hat ja auch gezeigt, dass sie grundum gegen die EU ist. Sie pflegt jetzt einen starken Anti-Amerikanismus. Sie ist auch gegen die NATO, klar, hat einen relativ freundlichen Umgang mit Russland. Das war schon 2015 so. Und wir haben lokal gerade ein Problem, das Thema Flüchtlinge in einer kleinen Gemeinde, wo Flüchtlinge untergebracht werden sollen, beziehungsweise Asylbewerber, ist es hier natürlich gelungen, hier die Leute aufzuhetzen. Dort waren dann zwei Landtagsabgeordnete gleich dabei, wo es dann wirklich fast tumultartig zuging. Und bei einer Veranstaltung wurde sogar der Landrat des Saales verwiesen, der CDU-Landrat hier.
Was schließen Sie daraus?
Ja, das ist eine antidemokratische Partei, die sozusagen nicht, wie die AfD in die Macht käme, die würde nicht zimperlich mit ihren politischen Gegnern umgehen. Und Deutschland würde ein ganz anderes Gesicht bekommen, auch Europa. Wenn es sozusagen das Europa der Rechten, würde Europa zerfallen. Und das würde natürlich auch letztlich bedeuten, eine große Gefahr für den ja, über 70-jährigen Frieden in Europa eigentlich.
Herr Wadden, ich danke Ihnen für Ihren Anruf aus Hechingen in Baden-Württemberg. Wir diskutieren das gerne weiter. Ich möchte gerne das Stichwort Verfassungsschutz aufgreifen. Herr Wadden hat gesagt, die AfD wird beobachtet. Sie wird aber nicht nur beobachtet, sie wird in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft. Teilweise von den Landesämtern in den verschiedenen Bundesländern ebenso. Die Jugendorganisation der AfD beispielsweise, auch der sogenannte Flügel von Höcke. Andreas Rodder, wie stehen Sie dazu?
Ja, ich habe so ein leichtes Unbehagen, wenn der Verfassungsschutz sich so stark politisch äußert, weil ich nochmal deutlich darauf hinweisen muss, dass wir in der Diskussion zwei Dinge voneinander, in der politischen Diskussion zwei Dinge voneinander unterscheiden müssen. Die eine Frage ist: Was ist demokratisch zulässig, beziehungsweise was ist demokratisch rechtsstaatlich illegitim? Und die andere Frage ist die, was ist eigentlich politisch richtig, was ist politisch zustimmungsfähig? Diese zweite Frage, das ist eine Frage der politischen Debatte. Und die erste Frage, was ist demokratisch zulässig und was ist demokratisch illegitim? Das ist die Frage, die juristische Frage, die ein Thema des Verfassungsschutzes ist.
Aber das ist doch genau die Frage, die der Verfassungsschutz vorliegt, oder?
Aber der Verfassungsschutz in der Tat muss sich auf diese juristische Frage konzentrieren. Was ist mit dem Rechtsstaat vereinbar und was ist nicht mit dem Rechtsstaat vereinbar?
Wo tut das der Verfassungsschutz nicht?
Wenn der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes nach der Wahl des Landrats in Sonneberg das politisch kommentiert, finde ich, dass der Präsident eines Verfassungsschutzes seine Kompetenzen und sein Amt überschreitet. Und ich finde auch den politischen Kommentar von des Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang zum Parteitag der AfD gestern in Magdeburg zumindest grenzwertig. Ich finde, dass der Verfassungsschutz, der ja übrigens nicht das Bundesverfassungsgericht ist, dass der Verfassungsschutz hier anfängt, seine Kompetenzen zu überschreiten. Der Verfassungsschutz soll Materialien zusammentragen und auf der juristischen Ebene kann der Verfassungsschutz ein Parteienverbot der AfD, ein Verfahren vorbereiten. Darüber entscheiden tut er aber am Ende, tun am Ende die Gerichte, würde am Ende des Bundesverfassungsgerichts. Und die Politisierung des Verfassungsschutzes, der sich hier in politische und nicht juristischen Fragen äußert, halte ich für problematisch, weil das auch die Glaubwürdigkeit des Verfassungsschutzes unterminieren würde.
Politisierung des Verfassungsschutzes, das wirft ja auch die AfD selbst dem Verfassungsschutz vor, dass es aus politischen Motiven heraus die AfD eben als in Teilen rechtsextrem einstuft. Ich möchte Sie damit nicht in einen Topf werfen.
Nein, das wäre ja auch schon wieder genau der Punkt, den wir vorhin gesagt haben. Man darf ja nicht ein Argument deshalb nicht äußern dürfen, weil die AfD es sagen würde.
Absolut, so ist es, genau. Ich wollte es nur mal in den Kontext stellen. Herr Thierse, was sagen Sie zu dem Vorwurf Politisierung des Verfassungsschutzes? Überschreitet da der Verfassungsschutz seine Kompetenzen?
Also ich sehe mich nun in der überraschenden Lage, unseren Verfassungsschutz zu verteidigen gegen diese Art von Kritik, Herr Rodder. Denn was ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes? Es ist schon die Aufgabe, auf politische Gefährdungen unserer Demokratie hinzuweisen, auf antidemokratische Entwicklungen, auf verfassungsfeindliche Entwicklungen. Das sind immer politische Vorgänge. Das sind Meinungsäußerungen, das sind Absichtserklärungen. Und die AfD, man muss nur Herrn Höcke und anderen zuhören, auch jetzt auf diesem Parteitag. Das sind Angriffe auf die Grundfesten unserer Demokratie. Und wenn man dann dem Verfassungsschutz vorwirft, wenn er genau das beobachtet und öffentlich mitteilt, dass er politisch agiere, dann ist das dasselbe Argument wie die AfD. Und das finde ich hochproblematisch. Man verschwächt damit die Verteidigungskräfte unserer Demokratie.
Herr Röder, ganz kurz bitte. Sebastian Striegel macht noch eine Ergänzung, dann haben Sie das Wort wieder.
Ich will das nur kurz ergänzen, weil ich bei aller Kritik, die ich regelmäßig am Verfassungsschutz habe, an dieser Stelle ihn auch nicht kritisieren würde und deutlich machen würde, er ist genau da als Frühwarnsystem für die Demokratie im Rahmen einer wehrhaften Demokratie, wie sie unsere Verfassung ausgestaltet, tätig. Das schließt ihn nicht von Kritik aus, die im Übrigen auch der gerichtlichen Überprüfung zugänglich ist. Und da will ich als Hinweis nur für Sachsen-Anhalt sagen, die AfD hat in Sachsen-Anhalt ihre Klage gegen die Einstufung als Beobachtungsobjekt durch den Verfassungsschutz als Verdachtsbeobachtungsobjekt zurückgezogen beziehungsweise zurückgestellt. Ganz offensichtlich, weil sie nicht an einer abschließenden Klärung dieser Frage derzeit interessiert ist. Sie würde nämlich zutage bringen, dass die AfD gesichert rechtsextrem ist aus meiner Sicht. Und insofern hat sie das taktisch zurückgestellt. Ich will aber auf etwas zurückkommen, was ich am Anfang bereits gesagt habe. Ich glaube, wir können uns nicht darauf zurückziehen, als Demokratinnen und Demokraten miteinander dieses Geschäft dem Verfassungsschutz allein zu überlassen. Wir sind als Gesellschaft, als politische, als demokratische Akteurinnen und Akteure gemeinsam aus unseren je unterschiedlichen Positionen heraus gefordert. Und da ist mein Eindruck, versagen derzeit insbesondere konservative Kräfte. Ich will nicht über die Frage der Brandmauer streiten, aber ich glaube, dass der Kurs, den ein Friedrich Merz führt und in dem ihm Gott sei Dank viele auch in der Union widersprechen, ein fataler ist, weil er sozusagen die Unterschiede zur AfD einebnet, kulturell wie in der Frage der Zusammenarbeit. Und da haben wir ein Problem. Wir wissen nicht nur aus der historischen Erfahrung, sondern auch wenn wir nach Europa in die unterschiedlichen Länder gucken, es kommt auf Konservative an, wenn es um die Frage geht, wie weit der Raum für solche Rechtsextremen, für solche rassistischen, völkischen, postfaschistischen Parteien wird.
Herr Röder, Sie haben die Gelegenheit zu reagieren.
Denn da möchte ich jetzt schon noch mal sehr, sehr, sehr grundsätzlich antworten. Herr Thierse, ich bin ganz Ihrer Meinung. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, es muss darum gehen, muss bei dem Verfassungsschutz darum gehen, zu beobachten und auch zu kommentieren, wenn eine Partei antidemokratisch und verfassungsfeindlich auftritt. Sie muss auch diese Verfahren, die AfD als Beobachtungsobjekt einzustufen, was Sie, Herr Schriegel, genannt hatten, alles das ist nicht nur zulässig, sondern ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Aber noch einmal, die Aufgabe des Verfassungsschutzes ist die juristische Auseinandersetzung mit der Frage, ob die AfD mit Demokratie und Rechtsstaat vereinbar ist oder ob sie die Grenzen des Rechtsstaats und der Demokratie überschreitet. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Aber noch einmal, wir haben die juristische Ebene der Diskussion und wir haben die politische Ebene der Diskussion. Und die politische Ebene ist nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Das heißt, diese Debatte, die die AfD auf ihrem Parteitag geführt hat über die Frage der EU, das ist ja alles jetzt auch so typischerweise natürlich durcheinander gegangen. Die einen sagen, Höcke spricht vom Tod der EU. Herr Krah hat dann gesagt, nein, jetzt doch lieber eine Reform der EU und die Frage, ob Austritt aus der EU oder nicht. Das ist die Diskussion, mit der die AfD mit der typischen Unklarheit das Thema aufgegriffen hat. Nur noch einmal, ob jetzt die AfD für einen Austritt Deutschlands aus der EU eintritt oder Herr Krah eine Reform der EU in welcher Form auch immer fordert. Das ist eine politische Frage.
Das wird, glaube ich, vom Verfassungsschutz, glaube ich, auch nicht moniert, dieser
Punkt. Aber Herr Haldenwang hat sich auf die europapolitische Diskussion bezogen.
Dass und man das auf dem Parteitag erkennen konnte, nachsehen konnte, dass Verschwörungstheorien verbreitet werden, zunehmend in der Partei. Als Beispiel genannt, diese Theorie des Bevölkerungsaustauschs. Das hat er als
Herr Röder, wir wollen doch die Diskussion jetzt nicht verschieben auf eine Debatte über den Verfassungsschutz.
Die aber auch wichtig ist. Sie haben übrigens recht, Herr Thierse, und da wollte ich eigentlich dann zu Ihnen wieder zurückkommen, auch zu Herrn Striegel, weil ich sagen würde, man muss diese Debatte politisch führen und man muss sie ganz konzentriert politisch führen.
Bitte.
Ja, also nur noch einen kleinen Punkt. Das Bekenntnis zu Europa, das Ja zu Europa, die Eingliederung in die Europäische Union hat bei uns Verfassungsrang. Nur das zur Erinnerung, weil Sie so argumentieren.
Aber nicht die Frage einer Reform der Europäischen Union.
Ja, aber das ist doch nicht das, was Herr Höcke und was Herr Krah fordert. Wir haben doch an der Stelle eine ganz klare Position, Herr Röder, dass Herr Höcke und zwar auch überprüfbar, nachprüfbar gesagt hat, die EU muss sterben, damit das wahre Europa, hier gemeint, das wahre Europa der Vaterländer, etwas, was ansonsten sozusagen ganz klar rechtsextrem konnotiertes leben kann. Er greift damit auf NS-Sprache zurück. Man muss diesen Leuten, das ist das Gute ja an denen, man muss denen nur genau zuhören und dann ist klar, wo sie
unterwegs sind. Europa der Vaterländer ist Charles de Gaulle.
Das hatte ich auch nicht gesagt. Ich bezog mich auf das Zitat, dass die EU sterben muss, damit das wahre Europa leben
kann.
Wieso
ist das NS-Sprech? Können Sie das kurz erklären?
Hier zieht man ganz klar auf den Spruch, der im NS nach Stalingrad, nach der Niederlage von Stalingrad sozusagen hochgezogen worden ist. Wie wir müssen sterben, damit Deutschland leben kann, bezogen auf die deutschen Soldaten. Das ist sozusagen Heldenglorifizierung. Und das ist der übliche Duktus von Höcke, wo er immer wieder versucht, NS-Versatzstücke in die deutsche Sprache, in seine politischen Reden einfließen zu lassen. Ich habe das unmittelbar erlebt in Merseburg, als er auf den SA-Wahlspruch reüssiert hat. Das erleben wir bei ihm. Und das kann man in seinem Buch auch nie zweimal in denselben Fluss nachlesen. Also es ist immer wieder ganz klar und ganz deutlich, auf wen er da Bezug nimmt.
Aus Bonn hat uns angerufen unser Hörer Herr Bröers. Der wartet nämlich schon seit ein paar Minuten in der Leitung. Jetzt wollen wir ihm die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Herr Bröers, wie verfolgen Sie diese Debatte?
Ja, ich habe mit großem Erschrecken die AfD-Debatte in Magdeburg da beobachtet und bin wirklich zutiefst erschrocken über das, wie da Politik gemacht wird. Da werden also Stichworte, nationalistische Stichworte, Parolen in den Raum geschmissen und alles gibt dem Stehenden, also Ovationen, Zustimmung, Beifall. Da werden einzelne Schlagwörter da hineingeworfen und man klatscht.
Was meinen Sie konkret? Welche nationalistischen Sprüche?
Es sind, die habe ich leider nicht mehr im Kopf, muss ich dazu sagen. Es sind einfach Parolen, die das Programm, ich sage mal stichwortartig, wiedergeben. Also nicht in die EU, nicht dieses, nicht das, sondern wir wollen, also da müsste ich, bin ich also überfragt, um die Einzelheiten jetzt wiederzugeben. Aber wirklich die Stichworte aus dem Programm werden zerfetzt, werden in wirklich kurzen Stichworten als Rede in der Versammlung in den Raum geworfen, ich sag's nochmal, und dazu Beifall nach jeder halben Minute.
Herr Bröers, ich danke Ihnen für den Eindruck. Herr Wolfgang Thierse schaut mich so an, als ob er dazu gerne was sagen wollte.
Nein, ich will noch einmal auf die Frage eingehen, die ja uns alle bewegt und die Herr Blum ja auch angesprochen hat. Was hilft gegen die AfD? Was ist wirksam gegen die AfD? Und sein Vorschlag war, die Probleme einfach angehen, die Probleme einfach lösen.
Ja.
Dann sage ich, wenn es so einfach wäre. Wir erleben ja, dass die rechtsextremen Populisten, Nationalisten überall in den europäischen Ländern, in Demokratien an Gewicht gewinnen, an Zustimmung gewinnen. Und das hat offensichtlich damit zu tun, dass wir tatsächlich gegenwärtig in einer Zeit von der Gleichzeitigkeit dramatischer Probleme geben, die nicht so leicht zu lösen sind. Krisenhafter Probleme. Ich nenne nur die Stichworte. Pandemie, deren Folgen wir noch nicht ausgestanden, der putinische Aggressionskrieg, Migration und Demografie, künstliche Intelligenz und Digitalisierung.
Und weitere Modernisierungsprozesse.
Und vor allem die ökologische, die Herausforderung, die ökologische Katastrophe zu verhindern. Also ganz viel gleichzeitig. Dass das bei den Menschen ankommt und Zukunftsunsicherheiten erzeugt, auch Abstiegsängste, Überforderungsgefühle und auch so etwas wie kulturelle Entheimatungsbefürchtung, das kann man beobachten, das kann man nachvollziehen. Und da entsteht der Wunsch nach der einfachen, schnellen Antwort, nach dem Alexander, der den gordischen Knoten durchschließt. Das ist die Stunde der Populisten. Und dann muss man eben erklären als Demokrat, ja, wir müssen die Probleme angehen, aber es gibt keine Wunder. Wir müssen Schritt für Schritt zeigen. Und die Demokratie heißt, dass wir Probleme immer auch nur im Streit, in der Auseinandersetzung, im Streit nach Regeln der Fairness miteinander lösen können. All das ist eine riesige Herausforderung.
Aber wenn die Probleme denn mal gelöst würden, die Ampel macht jetzt nicht gerade unbedingt den allerbesten Eindruck.
Moment, ja, wiederum sage ich nur, es ist zu einfach, sozusagen die Dummheiten, das Ungeschick der Regierenden auf allen Ebenen zur Ursache zu machen. Obwohl ich sofort zustimme, der Streit um das Heizungsgesetz war schlicht katastrophal. Aber Mal guck doch mal nach Sonneberg. Der Landrat hat doch Wahlkampf gemacht mit den Themen Migration, mit den Themen Klimawandel, also Verweigerung, dass man da etwas Schmerzliches tun muss, etc. Also man muss wissen, das will ich nur sagen, wir sind in einer Situation, wo der Wunsch nach den schnellen, einfachen Problemlösungen groß ist und verständlich ist, aber die Schwierigkeiten ebenso groß ist, sind zu einfachen, schnellen Lösungen zu kommen. Das soll die Politik nicht entlasten. Wir haben Schritt für Schritt die Probleme zu lösen, die Politiker. Aber man muss immer auch wissen, es wird die Wunder nicht geben, die die AfD verspricht.
Aus Stuttgart ruft uns Herr Seibold an. Schönen guten Morgen, Herr Seibold. Was ist denn Ihre Frage, Ihre These?
Ja, einen schönen guten Morgen.
Hallo.
Lieben Dank für die Sendung. Ich finde es sehr spannendes Thema. Und ich möchte mich kurz fassen. Ich bin sehr, sehr demokratisch erzogen worden aus einer sehr politischen Familie, also politisch mit großem politischen Interesse. Meine Mutter, meine Eltern waren aus einer sehr, sehr schwierigen Zeit aus Deutschland in der Jugend. Und deshalb war auch die Erziehung politisch sehr prägend und geradlinig demokratisch. Und ich finde, der AfD wird viel zu viel Raum gegeben. Ich sage mal so, politisch
wird gegeben von wem? Wer?
Hat die Bevölkerung, die Medien. Man tut es sehr politisch, polemisch in eine Ecke stellen, statt wir politisch dagegen argumentieren. Und das ist das Herz unserer Demokratie immer gewesen, dass wir mit guten Argumenten gegen andere Argumente angehen. Und zwar demokratisch. Ein gutes Programm, das darf auch sehr intelligent sein, so ein Programm, dass man Wähler einfängt. Und das ist Sinn und Zweck einer Demokratie, dass man Mehrheiten bekommt und dass man andere Meinungen, denen man eben keinen Raum geben möchte, mit Mehrheiten begegnet. Und nicht mit Diffamierung und mit Niederreden oder sowas. Und wenn eine Partei, und das tut natürlich sehr, sehr weh, so Überhand bekommt und man erkennt, dass die politische Richtung eine ist, die wir nicht wollen, also wir, die anderen, ja, dann müssen wir hergehen und müssen sagen, wir holen das Verfassungsgericht oder unser Organ, der sogenannte Verfassungsschutz. Und der muss diese Rahmenbedingungen jetzt prüfen, ist diese Partei gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland? Wenn ja, müssen wir Argumente finden, hieb- und stichfest, und dann diese Partei aus diesem demokratischen Rahmen entfernen.
Wären Sie dafür? So,
bitte?
Wären Sie dafür,
dass
ein Parteiverbot geprüft wird?
Dass sie überprüft wird, dann natürlich selber. Linksextrem, rechtsextrem, sozialpolitisch extrem, umweltextrem. Alles, was extrem ist, gehört überprüft. Alles. So, das gehört auf den Prüfstein. Entspricht es unserer Verfassung? Ja oder nein? So, wenn das der Verfassung entspricht und es bürgerlicher Wille ist, durch Wahlstimmen, dann müssen wir als Demokraten hergehen und sagen, wir müssen es akzeptieren. Und wenn es noch so weh tut, das sind unsere Regeln. Und die Regeln haben wir uns gegeben, damit wir friedlich, ohne Gewalt, ohne Unterdrückung gemeinsam leben können. Das heißt nicht, dass wir gut leben können, sondern dass wir innerhalb gewisser Regeln ohne Gewalt und ohne Repressalien gegeneinander leben können.
Herr Seibold, ich danke Ihnen herzlich für den Anruf und Ihren Einwurf. Andreas Reuter vielleicht dazu.
Ja, ich kann dem nur sehr lebhaft zustimmen. Ich finde das genau die richtige Haltung. Es ist ja richtig, dass die AfD überprüft wird. Und wenn sie verfassungsfeindlich, gesichert verfassungsfeindlich ist, dann wäre es richtig, das Verfahren einzuleiten. Und eine andere Diskussion ist die, die man politisch mit der AfD führen muss. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, wir wissen, wie schwierig das mit Parteien verboten ist, dass das eigentlich auch nur das Mittel der allerletzten Wahl ist. Und insofern, das hatte ich auch vorhin in unserer Diskussion mit Herrn Striegel und Herrn Thierse so rausgehört, ist es auch sehr viel wichtiger, dass diese Debatte eben politisch geführt wird. Und da kann ich unserem Hörer auch nur zustimmen, das Entscheidende ist, dass die Parteien der demokratischen Mitte Konzepte, unterscheidbare Positionen entwickeln und dass wir eigentlich diesen demokratischen Wettstreit, den demokratischen Meinungskampf, Wie sagt der Helmut Schmidt, Politik ist immer auch ein Kampfsport. Dass wir den in die demokratische Mitte wieder zurückholen, und da ist es die Aufgabe von Regierung und Opposition, um unterscheidbare Positionen zu streiten und diesen Streit in die demokratische Mitte zurückzuholen. Das, glaube ich, ist die eigentlich entscheidende Herausforderung.
Da würde ich gerne streiten.
Bitte. Herr Striegel, wir haben noch 1:30.
Weil genau an dieser Stelle, glaube ich, gehen wir derzeit nicht richtig vor. Und da sehe ich insbesondere die CDU, da sehe ich insbesondere Konservative aktuell in der Verantwortung. Ich sehe uns alle in der Verantwortung, dass wir da miteinander streiten und ringen. Aber statt, dass die CDU in dieser, Herr Thierse hat es richtigerweise beschrieben, krisenhaften Situation, in dieser Situation, wo wir mannigfaltig Probleme haben, eigene Konzepte auf den Tisch legt, versucht sie sich im Kulturkampf, geht auf Nebengleise, schlägt eben nicht gangbare politische Alternativen vor, über die sich der Streit lohnt, sondern biedert sich in Sprache und auch in der Art, Politik zu machen, an die AfD an. Und das halte ich für fatal. Ich bin froh, dass es Leute in der CDU gibt, die da auch widersprechen, die einem Merz da deutlich die Meinung sagen, wenn er von kleinen Paschas redet, die ihm widersprechen, wenn er von ukrainischen Geflüchteten als Sozialtouristen konfabuliert.
Das hat er selber zurückgenommen.
Das ist gut. Ja, aber es ist trotzdem richtig, dass es da Widerspruch aus der CDU gab. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit Konservativen und mit den unterschiedlichen politischen Akteurinnen und Akteuren in diesem Land wirklich in einen echten produktiven Streit über die wahren Probleme dieses Landes geraten.
Der ein oder andere Hörer hat sich bei uns gemeldet und gefragt, warum denn hier kein AfD-Vertreter in der Runde steht. Dazu möchte ich den Kontext liefern. Wir hatten am Freitag früh im Deutschlandfunk um 7:15 den europapolitischen Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Harald Weil, im Interview, in einem ausführlichen Interview, und heute früh um 7:10 mit Maximilian Krah, den neu gewählten Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr, auch in einem ausführlichen Interview. Und die Frage, die wir hier diskutieren in Kontrovers heute, ist die Frage, wie umgehen mit der AfD. Da ist die AfD aus unserer Sicht nicht gefragt, sondern die Frage stellt sich an die Parteien des demokratischen Spektrums. Deswegen diese Zusammensetzung. Das wollten wir als Kontext noch dazu liefern. Ja, wir haben noch 2 E-Mails von Adelheid Hermanns unter anderem. Sie schreibt uns, früher habe ich die CDU gewählt. Wenn ich meine Stimme nicht verschenken will, bleibt mir nichts anderes übrig, als die AfD zu wählen. Schlimmer als die jetzige Regierung kann es nicht kommen. Ich setze die Brandmauer bei den Grünen. Ich wähle keine Partei, die mit den Grünen koaliert. Diese Arroganz, Inkompetenz und Ignoranz dieser Partei ist eine Frechheit dem Wähler gegenüber. Und Hans Detlef Ott schreibt uns, meiner Meinung nach haben wir die AfD der Ära Kohl und Merkel zu verdanken. Modernes Familienbild, zukunftsfähige Energieversorgung, moderne Verkehrsindustrie und Agrarpolitik, Klimaschutz in allen relevanten Politikfeldern hat die Union versagt, so schreibt Herr Ott. Sie hat sich selbst und ihre Wähler im Dauerschlaf gehalten. Bloß keine Veränderung. Die Sehnsucht nach einem Deutschland der 70er und 80er Jahre bedient die AfD besser als die völlig verstaubte CDU. Das ist die Meinung von Hans Detlef Ott. Wir haben schon mehrfach den Namen Friedrich Merz genannt hier in der Sendung mit seinem ZDF-Interview. Da hat er ja unterschieden zwischen Bundestag, Landtags- und Europaparlamentsebene auf der einen Seite und der Kommunalpolitik auf der anderen. Und er hat geschrieben, die Parteipolitisierung sei im Kommunalen ohnehin zu weit fortgeschritten und hatte sich bezogen auf die Wahl des Landrats der AfD in Sonneberg, in Thüringen und in Sachsen-Anhalt auf die Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters der AfD. Und er sagte dazu, demokratische Wahlen, die müsse man akzeptieren und da müsse man schauen, wie man die Stadt, das Land, den Landkreis gemeinsam gestaltet. Das haben viele als Freifahrtschein für eine Kooperation mit der AfD in den Kommunen verstanden. Anschließend dann die Rolle rückwärts. Jetzt schließt er wieder eine Kooperation auf allen Ebenen aus. Dazu schreibt uns Stefan Pflaum über WhatsApp. Friedrich Merz ist sich offensichtlich nicht bewusst oder doch, dass Politik auf der kommunalen Ebene beginnt. Wer nach diesem AfD-Parteitag noch an Zusammenarbeit, egal auf welcher Ebene, denkt, ist entweder naiv oder sucht bewusst eine Zusammenarbeit mit Faschistinnen und Faschisten, so Stefan Pflaum. Andreas Röder dazu vielleicht.
Mir ist das auf der kommunalen Ebene jetzt schon wieder etwas zu hoch gezogen. Es ist doch tatsächlich richtig, wenn auf kommunaler Ebene es um die Frage eines Spielplatzes geht und die Frage der Aufstellung von Spielgeräten, dann ist das keine Frage der Zusammenarbeit. Dann werden demokratische Parteien gut daran tun, einen vernünftigen Vorschlag für Spielgeräte zu unterstützen, solange es nicht heißt, dass auf diesem Spielplatz nur biodeutsche Kinder spielen dürften. Also ich glaube, insofern tun wir gut daran, die Dinge etwas entspannter und etwas differenzierter und nicht so pauschal zu behandeln.
Aber können Sie sich diese Wolten von Friedrich Merz erklären?
Na, sehen Sie, bei Friedrich Merz, das war natürlich nicht geschickt dann mit dem Tweet am nächsten Tag wieder. Aber zugleich ist doch auch festzustellen, und ich würde gerne auf das zurückkommen, was wir vor der Pause diskutiert haben, was Herr Strigel angesprochen hat. Sie können ja Dinge oder Personen entspannt, wohlwollend oder übelwollend kommentieren. Dieses Wort gemeinsam, das haben wir vorhin ja wieder gehört, dieses Wort gemeinsam ist als Freifahrtschein für Koalitionen verstanden worden. So legen Sie Friedrich Merz nach diesem Sommerinterview, in dem ich finde, dass er völlig unstrittige Sachen gesagt hat, aus, wenn Sie ihm übel wollen. Und ich möchte gerne noch einmal, statt wirklich zu verstehen zu wollen, was Friedrich Merz wirklich meint. Und ich möchte gerne noch mal auf das zurückkommen, weil ich dem wiederum gerne meinerseits widersprechen würde, was Herr Strigel vor den Nachrichten gesagt hat. Weil er sagte, die CDU biedert sich bei der AfD an, sie führt Kulturkampfthemen auf. Ich finde, das
Teile ist der CDU.
Ja, das ist egal, aber was heißt Kulturkampf, was heißt Nebengleise, was heißt Anbietern? Ich würde dem ganz massiv widersprechen. Die großen Abbruchkanten der deutschen politischen Debatte sind erstens das Thema Kultur und Gesellschaft, Gendersprache, Transsexuellengesetz. Die zweite große Abbruchkante ist Migration und Integration, übrigens in allen oder in vielen westlichen Gesellschaften. Und das dritte ist Klima und Energie. Das sind die Themen, wo politische Skandalisierungen stattfinden. Wenn die CDU jetzt sagt, mehr als 80% der deutschen Gesellschaft lehnen gegenderte Sprache ab, ist es nicht richtig, dass die CDU dieses Thema aufgreift? Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass die Kritik der CDU am transsexuellen Gesetz und an der Gendersprache jetzt als Kulturkampf und als Nebengleis diffamiert ist. Nein, das ist ihre demokratische Aufgabe, diese Themen demokratisch, rational zu diskutieren. Was das Thema Migration angeht, was das Thema Integration angeht, dass die Union, dass Carsten Linnemann Themen des Rechtsstaats aufgreift, ist die Aufgabe einer demokratischen Partei. Und was das Thema Klima und Energie angeht, würde eine demokratische Opposition, die in dem Sinne argumentiert, wie Herr Strigel es vorhin getan hat, legitimerweise für Fracking nach deutschen Standards und für Kernenergie votieren. Was die Grünen lernen müssen, und das würde ich auch sagen, Herr Strigel, nach Ihrer Intervention vor der Pause, die Grünen müssen Konservative auch dann mit ihren Positionen akzeptieren, wenn sie nicht angepasste Grüne sind. Konservative müssen dann schon auch eine andere und eine eigene Position haben und die Themen, die die Gesellschaft umtreiben, auch politisch adressieren können mit eigenständigen Positionen.
Herr Rodder, ich kann mir vorstellen, dass da Wolfgang Thierse und Sebastian Strigel einiges zu sagen hätten. Wir möchten auch die Gelegenheit dazu geben, aber zunächst möchte ich Herrn Müller die Gelegenheit geben, sich einzuschalten in die Diskussion. Aus Homburg an der Saar hat er uns angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Müller.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Frage, Ihre Meinung?
Also meine Meinung ist, dass genau diese Haltung von Herrn Rodder eben, also wieder ablenken von den eigentlichen Problemen, die die CDU sich selbst gerade macht, genau unser Problem in der Bundesrepublik sind. Wir grenzen uns nicht von einer Partei ab, deren Sinn und Zweck jetzt offen an der Tagesordnung ist nach diesem Parteitag. Wir haben ganz starke Bezüge, wer sich geschichtlich ein bisschen auskennt, zu den frühen 30er Jahren. Da wurde auch Appeasement-Politik getrieben mit einer aufstrebenden NSDAP. Da wurden Dinge plötzlich hoffähig gemacht. Da wurden Aussagen, wie jetzt dieser Herr Kral macht, dass er nicht mehr konservativ, sondern Rechte wurden geduldet. Und dann kommt der Herr Merz und sagt, man kann mit denen ja irgendwo auf einer Ebene zusammenarbeiten. Ich sage nein. Eine Demokratie muss wehrhaft sein. Ich persönlich habe wirklich keine Lust, solche Rechtsradikalen oder ja fast Nazis finanziell zu unterstützen. Wenn Bundesländer wie im Osten jetzt hingehen und meinen, mit einer, ich sag mal, Wahlkampagne für die AfD die Nation nach rechts zu rücken, da habe ich persönlich keine Lust drauf. Ich bin entsetzt, in welcher Stimmung diese Bundesländer dort drüben sind.
Na, die AfD gibt es ja nicht nur im Osten, sondern die jetzt ja in bundesweiten Umfragen bei 20%, natürlich nicht so stark wie in östlichen Bundesländern.
Richtig, das ist nur halt nicht mit 30 und mehr. Mhm. Und wenn dann Herr Merz die dann praktisch noch hochfähig macht, dann ist das aus meiner Sicht kein Versehen, sondern ein Versuch der CDU, sich Machtoptionen aufrechtzuerhalten.
Gutes Stichwort, Herr Müller, greife ich gerne auf. Vielen Dank für Ihren Anruf aus Hamburg. Welchen Reim machen Sie sich, Herr Thierse, auf diese Wolten des Friedrich Merz?
Also, auf jeden Fall haben die absichtsvollen oder versehentlichen Äußerungen von Herrn Merz auf das Aufmerksamkeitskonto der AfD eingezahlt. Das wird man feststellen können. Und ich finde ja noch problematischer den Satz, die CDU sei die Alternative für Deutschland, aber mit Substanz. Das ist der Versuch, sozusagen gewissermaßen sich an die Stelle der AfD zu setzen. Die Absicht ist erkennbar, aber mindestens ist das Ungeschick genauso groß. Ich will noch, was mich irritiert ist, dass darin ja auch eine Tendenz enthalten ist, diese AfD zu normalisieren. Und das dürfen wir Demokraten uns nicht erlauben. Schon aus geschichtlicher Erinnerung. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine rechtsextreme, antidemokratische, auch fremdenfeindliche Partei in ihren Funktionären, in ihrer Programmatik, weniger total in ihren Wählern, dass das sozusagen ein normaler Teil unserer Demokratie wird. Darin müssen sich die demokratischen Parteien einig bleiben. Und noch eine kleine Bemerkung zu Ostdeutschland. Ich will das nicht rechtfertigen, aber doch erklären. Die gegenwärtigen Veränderungen, von denen ich gesprochen habe, treffen in Ostdeutschland auf Menschen, die in den vergangenen 30 Jahren eine geradezu dramatische Transformation zu überstehen hatten. Nicht alle mit Erfolg, aber jedenfalls alle mit großen Schmerzen. Und jetzt kommt die nächste Welle auf sie zu, dass da Menschen sich dagegen wehren und sagen, nicht schon wieder, dass sie sich dagegen wehren, dass die Verhinderung der ökologischen Katastrophe auch Schmerzen kostet, auch Kosten verursacht, dass die künstliche Intelligenz, die digitale Transformation, all das sozusagen mit schmerzlichsten Veränderungen, mit Risiken, Arbeitsplätze, Unsicherheit, ökonomische Zukunftsängste verbunden ist, das kann man jedenfalls doch nachvollziehen. Und man muss dann aber sagen, ihr dürft eure Ängste und Sorgen, eure Wut und Verärgerung nicht zu einer Partei tragen können, die bisher keinerlei konstruktive Angebote zur Lösung dieser wirklichen Probleme gemacht hat. Das ist der wichtige Punkt. Darüber müssen wir streiten. Das muss die inhaltliche Offensive der demokratischen Parteien sein.
Ich bin Wolfgang Thierse sehr dankbar, dass er die ostdeutsche Perspektive an dieser Stelle nochmal klar und stark gemacht hat, weil ich glaube in der Tat die Frage, wie wir auf Wandel reagieren und wie viel Wandel Menschen auszuhalten bereit sind, ja schon in Deutschland sehr ungleich verteilt ist, und das hat mit historischen Erfahrungen zu tun. Und gerade auch deshalb würde ich mir wünschen, dass wir da zu einem besseren Umgang auch unter Demokratinnen und Demokraten kommen, diesen Wandel als Notwendigkeit anzuerkennen. Es kann nicht alles so bleiben, wie es ist, aber uns gemeinsam auf eine konstruktive Lösungssuche zu begeben. Und ich will, Herr Röder, an der Stelle auch nochmal auf Friedrich Merz Bezug nehmen. Es geht mir nicht darum, ihn misszuverstehen. Aber wenn er durch seine Äußerungen, durch sein Vor und Zurück und von einem Bundesparteivorsitzenden muss ich erwarten, dass er seine Worte mit Bedacht wählt, immer wieder Unklarheiten erkennen lässt, wenn er die kommunalpolitische Ebene, wo es ja die intensivste Verbindung zwischen dem vorpolitischen Raum und der Politik gibt, wo Demokratie erlebbar wird, wenn er dort das als so eine Art Pillepalle-Region darstellt, hier kommt es gar nicht so richtig drauf an, hier geht es ja nur um Schlaglöcher oder wie wenn Sie das sagen, irgendwie nur um Spielplätze. Mit all diesen Themen beschäftigt sich die AfD auf kommunaler Ebene nicht. Ich wünschte mir, und jetzt komme ich ein bisschen vielleicht auch noch auf die Schiene, wie gehen wir denn tatsächlich damit um und nicht nur irgendwie in der Analyse zu verharren. Ich glaube, im Umgang mit der AfD, wir brauchen als Demokratinnen und Demokraten eine Einigkeit über eine klare Haltung im Umgang mit dieser rechtsextremen und verfeindlichen Partei.
Genau.
Wir brauchen
aus unserem... Genau,
lassen Sie mich den Satz noch kurz zu Ende bringen.
Ich will das vertiefen.
Und wir brauchen dann eine Vielfalt und einen methodischen Pragmatismus und jeweils eigene Vorschläge aus den unterschiedlichen demokratischen politischen Richtungen, wie wir das fortentwickeln. Aber als Bedingung für unsere Auseinandersetzung mit der AfD braucht es eine klare Haltung zu dieser Partei.
Das würde ich genau an dieser Stelle gerne vertiefen, auch gerne mit Ihnen, Herr Striegel, weil Sie ja auch kommunalpolitische Erfahrungen haben. Der Präsident des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen, Michael Britschi, heißt er. Er ist auch Bürgermeister der CDU in Waltershausen im Landkreis Gotha. Der hat uns letzte Woche im Deutschlandfunk ein Interview gegeben und hat gesagt, es gibt keine schwarzen, roten und grünen Schlaglöcher. Das ist das, was ich am Anfang schon zitiert habe. Er hat gefordert Pragmatismus statt Brandmauern. Pragmatismus, das fordert auch Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, und auch Herr Sager vom Deutschen Landkreistag. Michael Kretschmer, der CDU-Ministerpräsident in Sachsen, hat auch für Pragmatismus gesorgt. Wie genau funktioniert denn eigentlich die Arbeit in Stadträten, Herr Striegel, und in Landkreistagen? Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, mit diesen Leuten, die gewählt sind, nicht zusammenzuarbeiten?
Ja, natürlich gibt's die. Niemand ist gezwungen, seine Hand für einen AfD-Antrag zu heben. Das ist schon mal ganz klar. Es gibt ja in all diesen Kreistagen und in all diesen Stadträten Mehrheiten, demokratische Mehrheiten. Und ich will mal auf eins aufmerksam machen. Die CDU hat es geschafft, über inzwischen 3 Jahrzehnte eine innere Distanz zur Linken zu wahren, die in Ostdeutschland in all diesen kommunalen Gremien auch vertreten ist und immer deutlich gemacht, dass sie da habituell und auch von den Inhalten weit weg ist und trotzdem ganz klar auch Kommunalpolitik zu betreiben. Also man muss nicht für einen AfD-Antrag stimmen, man kann Themen selbst aufbringen. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, womit beschäftigt sich die AfD in den Kommunalparlamenten? Ich nehme meinen Kreistag im Saalekreis. Dort will die AfD eine Partnerschaft in diesen Zeiten mit einem russischen Oblast aufmachen. Das ist sozusagen nichts anderes als die Agenda von Putin-Trollen und das muss man als solches benennen. Und da kann man, egal ob man konservativ ist, liberal ist, grüner ist, linker ist, sozusagen ganz deutlich widersprechen und kann ein Stoppzeichen setzen. Ich erlebe in den Kommunen keine Anträge der AfD zu Schlaglöchern oder Kinderspielplätzen. Ich erlebe Anträge zu Migration und Flucht. Ich erlebe die Versuche, missliebige Kultureinrichtungen in irgendeiner Form an die Leine zu nehmen. Ich erlebe, dass beispielsweise in einen Jugendbeirat Menschen nicht gewählt werden, die der AfD nicht in den Kram passen, weil sie sich antifaschistisch geäußert haben. Und das sind reale Probleme, die durch reale AfD-Politiker als Verfassungsfeinde in unsere kommunalen Parlamente getragen werden. Diese Leute sind nicht an Lösungen interessiert. Diese Leute bewirtschaften Wut. Und ich glaube, dass wir als Demokratinnen und Demokraten da zusammenstehen müssen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass die CDU ihre historische Aufgabe an dieser Stelle begreift und nicht die Grünen zum Hauptgegner erklärt oder im Internet als Ökofaschisten beschimpft. All das haben wir in Sachsen-Anhalt erlebt, sondern dass die CDU mit Haltung an dieses Problem rangeht. Nicht, dass sie ihre eigene Agenda aufgibt, nicht, dass sie ihre eigenen politischen Inhalte aufgibt, aber dass sie sowohl im Inhalt als auch in der Form, ich habe immer wahrgenommen, zu einem Konservativen gehört auch so eine gewisse habituelle Mäßigung, nicht der Zügellosigkeit zu verfallen, dass sie das für sich ernster nimmt und tatsächlich konstruktive Politik auf allen politischen Ebenen macht. Und wenn die CDU auf Bundesebene gegen einen Habeck fachliche Einwände hat, wenn es um ein Heizungsgesetz geht, wunderbar, das möge sie nicht nur zu Markte tragen, das möge sie sehr deutlich sagen. Aber wenn dann Worte wie Heizstasi aus der CSU fallen oder Klimadiktatur um die Ecke kommt, dann finde ich, haben wir ein Problem. Ich glaube, wir müssen anders miteinander reden. Wir müssen ernsthafter und konstruktiver
Herr miteinander Röder, Politik machen. Herr Röder, Sie dürfen gleich entgegnen, aber zunächst möchte ich Herrn Spiekermann noch das Wort geben aus Iserlohn. Schönen guten Tag, Herr Spiekermann. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema?
Ja, ich würde gerade sagen, was der Vorredner gerade sagt, ist auch mir ganz aus der Seele gesprochen. Sonst muss ich sagen, ich habe nicht alles von Ihrer Sendung gehört, aber
können Sie nachhören als Podcast.
Zwei Äußerungen, ja, gefallen mir sehr gut. Wenn man zum Beispiel, wenn die AfD sagt 1 und 1 sind 2, dann kann die CDU nicht sagen 1 und 1 sind 3, das geht nicht. Also in der Sache muss man dann schon auch mal mit ihr zusammenarbeiten, aber sich grundsätzlich abgrenzen. Insgesamt in den Aussagen so. Und das andere ist, dass die Masse eine schnelle Lösung sucht. Das war bei Hitler auch so im Nationalsozialismus. Da muss man auch von der Presse her immer wieder sagen, was Sache ist. Und dass eben schwierige Sachen, wie zum Beispiel das Heizungsgesetz, braucht eben seine Zeit. Und diese Lösungen sind nicht so einfach. Das muss man auch von der Presse immer erklären. Zum Beispiel auch dann, da kann Herr Merz auch nicht so schnelle Äußerungen sagen, wir machen Vorschnelle, wir machen so und so in dieser Situation. Sondern da muss man es auch ankommen und dann sachlich das Richtige tun.
Herr Spiekermann, danke Ihnen für Ihren Anruf hier bei Kontrovers. Herr Rodder, ich habe Ihnen versprochen, das Wort jetzt nochmal auch zu geben, auch als Entgegnung an Herrn Striegel. Aber eine Frage möchte ich Ihnen noch auf den Weg geben. Sie empfehlen ja, die Themen aufzugreifen, ja, die AfD-Wähler bewegen und AfD-Wählerinnen, ohne aber die Forderungen oder die Thesen der AfD zu kopieren. Ich, da habe ich es richtig verstanden. Ja. Jetzt fordert ja zum Beispiel der neue Generalsekretär Carsten Linnemann, der ja noch nicht gewählt ist, aber designiert, das Grundrecht auf Asyl abzuschaffen und zu ersetzen durch eine Kontingentlösung, eine sogenannte Kontingentlösung. Ist das die richtige Form aus Ihrer Sicht, die Themen der AfD-Wählerinnen und Wähler aufzugreifen, ohne sie zu kopieren?
Also erstens hat das nicht Carsten Linnemann, sondern Thorsten Frey gefordert in einem Wortbeitrag. Ich würde jetzt mal da anders ansetzen. Vom Grundsatz her hat Thorsten Frey, völlig recht, dass er schlicht und einfach einen Missstand benennt. Wir haben ein Riesenproblem mit Migration und das Migrationsregime, das wir in Deutschland und Europa im Moment haben, ist alles andere als humanitär, weil es nämlich dazu führt, dass diejenigen, die die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer überleben und einmal in Europa angelandet sind, dann auch bleiben können, während die Schwächsten und diejenigen, die möglicherweise wirklich verfolgt sind, aber nicht fliehen können und diese Reise übers Mittelmeer nicht machen können, diejenigen von Asyl ausgeschlossen sind. Also ein humanitäres Regime ist das, was wir im Moment haben, hinten und vorne nicht. Dass dieses europäische Asylsystem dringend reformbedürftig ist, ist vollkommen richtig und konstruktive Vorschläge dafür sind sinnvoll und willkommen. Ich persönlich muss sagen, habe eigentlich eine große Präferenz für das individuelle Asylrecht. Thorsten Frey
steht schließlich auch im Grundgesetz, ne?
Ja, im Grundgesetz steht, politisch Verfolgte genießen Asyl. Wie man das genau ausgestaltet, ist dann ja nochmal wieder eine zweite Frage. Ich habe eigentlich eine Präferenz für das individuelle Asylrecht, aber man kann ja über alternative Lösungen diskutieren. Und Thorsten Frey hat ja nicht gesagt, wir wollen das Asylrecht abschaffen, sondern hat einen Reformvorschlag unterbreitet, von dem ich persönlich für den richtigen Ansatz halte, dass man die Asylverfahren möglichst außerhalb Europas durchführt. Ich glaube, das würde die Situation schon einmal deutlich verbessern. Zugleich ein Asylrecht, das Asylmigration von regulärer bzw. sozialer Migration, also regulärer Einwanderung unterscheidet. Das wären Schritte in die richtige Richtung.
Wir gehen in die Schlussrichtung.
Ja. Insofern wäre es richtig, war es vollkommen richtig, hier einen Vorschlag zu unterbreiten. Und man muss diese Fragen eben diskutieren. Und dann muss man sie eben tatsächlich mit der Mäßigung diskutieren, von der Herr Striegel vorhin gesprochen hat. Aber die gilt natürlich auf allen Seiten. Ja. Ich würde zunächst
mal sagen, wir möchten gerne den anderen beiden Diskutanten noch die Möglichkeit geben, bevor die nächsten Nachrichten kommen, dazu noch was zu sagen. Thorsten Frey natürlich war es und nicht Carsten Linnemann. Danke für die Korrektur. Wolfgang Thierse, ist das die richtige Art und Weise, Themen aufzugreifen?
Also jedenfalls halte ich nichts davon, jeden Diskussionsvorschlag sofort moralisch zu verteufeln. Wir müssen über dieses schwierige Problem der Migration tatsächlich reden. Es beschäftigt ja die Menschen, es ängstigt sie. Also geht es schon darum, dass wir Migration besser als bisher regulieren. Das ist eine der großen Herausforderungen. Und da geht man nicht auf die AfD ein, sondern da geht man auf wirklich faktische, massenhafte Probleme, die gerade auch Kommunalpolitiker erleben. Ich würde gerne zum Schluss
ganz kurz vielleicht
ganz kurze Empfehlungen geben. Mhm. Erstens, wir sollten uns daran erinnern, dass doch 85% der Deutschen nicht AfD-Wähler sind. Selbstbewusstsein der Demokraten. Zweitens, das heißt auch, die Gemeinsamkeit der Demokraten besteht darin, dass sie die Distanz zur AfD immer sichtbar halten. Dann glaube ich schon, das ist dann auch eine Kritik an aktueller Politik, gerade in schwierigen Zeiten, bei schwierigen Problembewältigungen muss so viel erklärt werden, wie nur irgend möglich. Und das Letzte, gerade wenn es so schwierige Probleme zu lösen ist, geht es um gerechte Verteilung der Lasten und der Chancen der Problemlösung. Das sind die großen Herausforderungen.
Sebastian Striegel, Sie haben jetzt noch eine Minute Zeit, bevor wir hier die Sendung zumachen müssen.
Deswegen wiederhole ich nichts und schließe an direkt Wolfgang Thierse an. Ich will noch zwei Punkte machen. Das eine ist, es kommt auf die Konservativen an. Ich wünsche mir da eine klare Haltung. Die sehe ich an vielen Stellen. Ich sehe sie nicht an allen Stellen. Aber ich wünsche mir, dass die CDU da klar Kurs hält, weil wir haben historische Zeiten, wo wir gesehen haben, dass das auch schiefgehen kann. Und das zweite ist ein kompliziertes Wort, Ambiguitätstoleranz. Unterschiedliches aushalten zu können, Uneindeutigkeiten auch aushalten zu können. Das wünsche ich mir für uns als Gesellschaft und als politischer Diskurs. Und ich wünsche mir klare Positionen statt Kulturkämpfe.
Ich denke, wir werden das Thema weiter verfolgen in den nächsten Wochen und Monaten zwischen Brandmauer und lokaler Kooperation. Wie umgehen mit der AfD? Das war das Thema hier bei Kontrovers im Deutschlandfunk. Ganz herzlichen Dank an die Diskutanten Andreas Röder, Sebastian Striegel und Wolfgang Thierse. Auch Ihnen natürlich herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Anrufen, fürs E-Mail schreiben. Mein Name ist Dirk-Oliver Heckmann. Hier geht's gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher mit meiner Kollegin Jule Reimer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche.